Wir realtalken heute mal wieder und damit ein sportliches Willkommen hier. Ich freue mich sehr, heute Andy Seifert von Medi Bayreuth begrüßen zu dürfen. Mit ihm spreche ich über seine Karriere, über seinen Weg von Alba über Adland, Trier und Bayreuth, warum er dort jetzt schon 5 Jahre lang spielt, wie er die Bayreuther Saison sieht und auch über die Nationalmannschaft, wo sie aktuell steht, wie er das findet, dass er meistens nur in den Nationalmannschaftsfenstern spielen darf und warum er mit dem jungen Mann hier drüben nie in einer Mannschaft gespielt hat, obwohl sich 10 Jahre Nationalmannschaft bei den beiden überlappt haben. Viel Spaß mit Andy Seifert.
Ja, danke. Bin gespannt, was mich hier erwartet heute.
Du darfst auch gespannt sein. Ich steige direkt mal ein, denn mir ist in der Recherche was richtig Lustiges untergekommen. Real Talk, ich habe auf eBay gesehen, dass eine Autogrammkarte von dir mit Unterschrift in Trier noch aus seiner Trierer Zeit über den Ladentisch ging. Was glaubst du, wann diese Auktion stattgefunden hat und für wie viel die Karte verkauft wurde?
Also witzigerweise, krasser Zufall, habe ich, glaube ich, vor ein paar Wochen erst mit Mike Zirbes darüber geschrieben, weil er, glaube ich, diese Aktion auch verfolgt hat und
Okay.
sich amüsiert hat, dass irgendwie dieselbe Autogrammkarte von einem Jugendspieler damals für, glaube ich, das Doppelte, also für 3 € über den Tisch ging und meins war, glaube ich, bei 1,50 oder so. Ja.
Ja, 2,49 € genau. Und ab
Ist noch
15.
gestiegen.
Ja,
Okay,
genau.
stark.
Ja. 15. Februar 2021
Ja.
ging die Auktion zu Ende. Ja, lustig. Mit Mike Zirbes hast du noch viel Kontakt?
Genau. Also jetzt natürlich wieder ein bisschen aufgeflammt durchs Nationalmannschaftsfenster. Ansonsten halten wir uns ab und zu mal up to date und habe jetzt auch seine Championship da in Dubai verfolgt.
Konnte
Genau.
man das sehen? So im öffentlichen, also irgendwo übers Internet oder so?
Genau, Dubai Sports TV oder so hat er vorher einen Link geschickt und
Okay.
dann zwischendurch ein bisschen arabische Werbung und so weiter, aber das Spiel konnte man sehen auf jeden Fall.
Sehr cool, sehr cool. Lass uns später nochmal über deine Trierer Zeit sprechen. Da war ja auch die Zeit, die du mit Mike hattest. Lass uns erstmal ein bisschen über Bayreuth und die aktuelle Situation sprechen. Ihr kommt dieses Jahr nicht in die Playoffs, habt trotzdem nichts mit dem Abstieg zu tun. Wie bleibt dir die Saison im Gedächtnis? Gut oder schlecht?
Ja, so ein bisschen. Wie soll man sagen? Eine kleine Achterbahnfahrt, ja. Also gerade am
Ja.
Anfang mit der großen Chance, mit dem großen Knall, eigentlich den Sieg gegen Bayern im Pokal. Und dann so ein bisschen, das trage ich auch noch so ein bisschen mit mir mit, diese Chance genommen wurde durch die unglückliche Spielplanansetzung nach unserer Corona-Pause, die wir hatten. Im Anschluss waren wir 2 Wochen lang erstmal in Quarantäne, mussten dann direkt 3 Spiele in 4 Tagen spielen, die ja überraschenderweise allesamt verloren gingen. Und der erste Sieg oder das erste Spiel gegen MBC mit einem Sieg hätten wir uns fürs Top 4 qualifiziert. Und das wäre natürlich ja direkt mal eine, glaube ich, eine richtungsweisende Sache gewesen für die ganze Saison. Das war ein bisschen ärgerlich. Und ja, dann ging es, glaube ich, auch gerade zum Jahreswechsel hatten wir ein Tief, wo wir einen Spieler gewechselt haben, wo wir viele Spiele leider verloren haben. Aber wie gesagt, wir hatten, glaube ich, nie so richtig ernste Abstiegssorgen, hatten aber auch nie wirklich berechtigte Playoff-Ambitionen. Von daher ist es so eine Saison, die ein bisschen zäh war, die sich sehr lang angefühlt hat, auch ohne Zuschauer und so weiter. Von daher würde ich es mal als Übergangsjahr vielleicht betiteln.
Vorsichtig als Übergangsjahr. Die Saison ist jetzt bald vorbei. Ist schon was geplant? Für ab Montag ist ja die Saison für euch vorbei.
Ja, direkt geplant erstmal nichts. Man ist ja so ein bisschen, man fährt ja nur auf Sicht. Also bin gespannt, ob es jetzt irgendwelche Lockerungen geben könnte, wann ich auch vielleicht meine Impfung dann bekomme, dass man sich auch wieder ein bisschen freier bewegen kann. Ansonsten ist erstmal Füße hochlegen geplant. Die Sommervorbereitung, was Trainingsplan und so angeht, stehen schon soweit. Und dann sportlich erstmal, ja, erstmal ausholen und wie sagt man, Wunden lecken, ja.
Ja, wirst du auch individuell wieder arbeiten mit irgendwelchen Coaches? Hast du da schon was geplant?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Also kommt natürlich darauf an, wie die Hallen auch zur Verfügung stehen. Hier in Bayreuth sind wir gerade dran, glaube ich. Hoffentlich kriegen wir da wirklich auch feste Zeiten über den Sommer, dass man da wirklich arbeiten kann. Habe das sonst auch immer in Berlin gemacht, viel. Im letzten Jahr mit dem Enrico Kufo, der auch bei Würzburg im Coaching-Staff ist. Dem muss ich bald mal anhauen, wie die Hallensituation in Berlin ist. Ansonsten vor allen Dingen athletisch und Athletikprogramm und so, werde ich wahrscheinlich hier in Bayreuth dann machen. So baut man sich das immer so ein bisschen individuell zusammen. Ne?
Ist Bayreuth schon so weit deine Heimat geworden, dass du es auch in Bayreuth machen würdest? Oder kommt es gar nicht darauf an, ob das jetzt deine Heimat ist oder nicht, sondern einfach halt, wo gerade die Halle zur Verfügung steht?
Genau. Also ich gucke natürlich da, wo die ja, Bedingungen am besten sind für mich. Und das ist, ja, man würde vielleicht denken, selbstverständlich, dass das an dem Ort dann passiert, wo auch die Profimannschaft ist. Aber sieht man jedes Jahr wieder, dass hier in Bayreuth gerade im Sommer vielleicht auch ein paar Hürden dann sind, die es überwinden gilt, dass man wirklich eine Hallenzeit bekommt, dass man vielleicht auch gerade der Trainer da ist und so weiter. Das heißt, das war in den letzten Jahren für mich immer in Berlin ein bisschen einfacher zu organisieren. Und mal schauen, ob es jetzt dieses Jahr in Bayreuth dann auch möglich ist. Genau.
Aber erstmal zur Familie heimfahren und sowas ist auf jeden Fall geplant.
Genau. Wird erstmal ein paar Tage in Berlin verbringen, dann auch bei der Familie von meiner Verlobten in Köln ein paar Tage sein. Ansonsten bin ich ja jetzt hier noch im Master in Bayreuth. Das heißt, werde immer mal wieder hier in Bayreuth natürlich sein, auch wegen der Uni. Und so pendel ich halt immer so ein bisschen hin und her im Sommer. Genau.
Bayreuth, Köln und Berlin ist jetzt auch nicht das direkteste Dreieck, das man sich wünschen kann.
Das stimmt, ja. Aber man hat viele Inklusivkilometer gespart dieses Jahr
Ja,
beim Auto.
stimmt.
Das heißt, die gilt zu verfahren noch, ja.
Lass uns ein bisschen über deine Rolle sprechen. Die hat sich insofern geändert, dass du in dieser Saison im Gegensatz zur vergangenen Saison nicht gestartet bist. Macht das für dich persönlich einen Unterschied?
Es macht insofern einen Unterschied, dass man natürlich dann auch ein bisschen weniger Minuten, ein bisschen weniger Einfluss aufs Spiel hat. Das ist ja dann oft so, dass ja, die Wechsel auch wirklich dann danach gerichtet werden, wie die Starting Five, wie die Lineups sind. Das heißt, ich glaube, ich habe auch dieses Jahr gefühlt irgendwie 5 Minuten weniger als im letzten Jahr auf dem Feld gestanden. Das ist natürlich das, wo es sich dann auswirkt bei mir. Ansonsten probiere ich, ja, wie die letzten Jahre auch, die Rolle dann irgendwie gut auszufüllen. Solange man wirklich eine erfolgreiche Saison spielt, ist man da ja auch immer motiviert, das alles fürs Team weiterzugeben. Und gerade wenn man jetzt ein paar Jahre hier ist, ist man auch, wie gesagt, wandlungsfähig. Im letzten Jahr war halt die Situation so, dass ich dann ja, ein bisschen einspringen musste, in Anführungszeichen, weil auf der Position 5 letztes Jahr das nicht sofort geklappt hat mit dem Import und ich dann ein bisschen mehr Eiszeit bekommen habe. Dieses Jahr hat der Paul sich auch ganz gut angestellt. Von daher für mich ein paar weniger Minuten abgesprungen. Aber das ist, glaube ich, ja, jetzt auch nichts Neues für mich. Genau.
Ja, also aktuell knapp 18 Minuten, die du gespielt hast, aber auch richtig abgeliefert. 9,5 Punkte, 4,8 Rebounds, 1,7 Assists. Das sind alles Zahlen, ich denke mal, auf die man stolz sein kann, auf die du auch stolz sein kannst. Inwiefern spielen Zahlen überhaupt für dich eine Rolle? Jetzt gar nicht, um sich jetzt daran irgendwie aufzugeilen oder sowas, sondern eher in Bezug darauf, eine objektive Sichtweise auf die tatsächliche Leistung in dem Jahr zu bekommen.
Ja, ist natürlich sehr statistisch geprägt, der Sport, ne? Also Zahlen spielen, glaube ich, immer eine Rolle. Zahlen bestimmen im Endeffekt auch einen Großteil zumindest des Spielergehalts, des Wertes und so weiter für den jeweiligen Verein. Gibt es natürlich auch immer die berühmt-berüchtigten Sachen, die nicht auf dem Statistikbogen auftauchen. Aber ich glaube, ja, ein Großteil ist wirklich an Zahlen dann auch messbar und von daher probiert man in den Minuten, in denen man auf dem Feld ist, Einfluss zu nehmen. Ob es jetzt Punkte sind, Rebounds sind, ob es der Plus-Minus-Wert ist. Gibt es ja verschiedene wirklich Stats, die da irgendwie Aussagekraft haben können oder die Effektivität oder was auch immer. Aber ja, man probiert in einem Bereich natürlich Einfluss zu haben.
Vergleichst du dann auch die Jahre, die du gespielt hast, miteinander? Dass du sagst, irgendwie jetzt in dem Jahr waren es 5 Minuten weniger, wie du vorgesagt hast, oder ich glaube, die Punkte sind relativ ähnlich geblieben im Gegensatz zur vergangenen Saison.
Wirklich eher nach solchen Interviews wie jetzt vielleicht, wo ich darauf hingewiesen werde, dass es dann so ist. Und dann gucke ich mal nach und sehe, okay, so und so hat sich das entwickelt, dann ist mal ganz interessant. Aber man ist jetzt nicht ständig am Verfolgen. Also natürlich nach dem Spiel guckt man drauf, wie war die Minutenverteilung, wie lief das in den Lineups und so weiter. Aber mir könnte jetzt nicht 3 Uhr nachts mich anrufen und sagen, wie viele Minuten, wie viele Punkte und so, das habe ich jetzt nicht so parat, ja.
Noch nie gemacht oder weil du halt jetzt mit 31 auch in einer anderen Karrierephase bist, wie vielleicht mit 18, 19, 20?
Das hat wahrscheinlich auch, spielt auch eine Rolle, denke ich, dass man so ein bisschen, je länger man in der Liga ist, desto gefestigter ist natürlich die Rolle, desto weniger muss man sich in Anführungsstrichen beweisen, weil es wahrscheinlich auch ja, wenige Geheimnisse gibt über mein Spiel mittlerweile. Ich glaube auch andere potenzielle Arbeitgeber oder wer auch immer, das einfach gut einschätzen können, unabhängig von den wirklichen Zahlen, die am Ende draufstehen. Ob ich jetzt, weiß nicht, 12 und 6 mache oder 10 und 5, ist, glaube ich, spielt dann keine große Rolle. Ja.
Basti Dorit macht ja in dieser Saison, spielt ja eine richtig, richtig starke Saison. Wie erklärst du dir bei ihm die Entwicklung, dass er quasi nochmal so steil geht?
Also mich überrascht es natürlich nicht, weil ich das in den letzten Jahren auch immer schon die Entwicklung im Training natürlich gesehen habe und auch weiß, dass er im Endeffekt auch in einer ähnlichen Situation ist wie ich. Wenn er liefern muss quasi und wenn er spielen muss, ich glaube in diesem Jahr auch einen großen Minutenanstieg gehabt, kann er liefern und deswegen ja, bin ich froh, dass wir ihn erstmal haben, dass er da auch wirklich immer in der Lage zu ist, dann diesen Schalter umzulegen, weil es war halt in diesem Jahr auch einfach nötig. Weil der Bullrich da nicht so funktioniert hat auf der Position und er da in die Lücke einfach reingesprungen ist und die einfach sehr gut ausgefüllt hat, auf jeden Fall.
Also auch die gleiche Thematik wieder, ob man startet oder nicht, macht schon einen großen Unterschied dann, wenn man die Chance bekommt, sie dann auch zu nutzen.
Ich denke schon, dass das immer eine Rolle spielt, ja. Auch wie gesagt, vor allem die Minuten, die man auf dem Feld steht, logischerweise, die man die da nutzt. Und da sieht man in diesem Jahr, dass der Basti, glaube ich, in vielen oder gefühlt in allen Bereichen, glaube ich, Karrierewerte auflegt und sehr wertvoll war dieses Jahr.
Ja, ist natürlich auch ein anderes Vertrauen, das man dann vom Trainer spürt, wenn man direkt von Anfang an spielen gelassen wird und nicht irgendwie irgendwann reingeworfen wird als Backup oder als Backup vom Backup am besten noch. Du bist seit 2016 in Bayreuth, Januar 2016, also mega krass lange schon, über 5 Jahre. Ist in der BBL allgemein ziemlich rar, dass ein Spieler bei einem Club so lange spielt. Womit hängt das bei dir speziell zusammen?
Also ich war damals nicht so ganz überzeugt, ob ich jetzt wirklich so lange hier bleibe oder ob ich direkt auf Bayreuth nicht doch eine Übergangsstation nur wird. Ja. Das war tatsächlich meine erste Motivation von Bayern und einer sehr kleinen Rolle nach Bayreuth spielen und dann gucken, wo es hingeht. Da hat sich der Standort aber eigentlich ganz gut entwickelt in den Jahren. Und dann kamen auch so ein paar Softfacts dazu, wie die Sache mit dem Studium, wie dann auch, dass meine Verlobte jetzt mit hier wohnt und an der Uni Bamberg jetzt promoviert und das auch so in der Region zumindest bleibt. Das sind alles so Sachen, die mir dann die Vertragsverlängerung neben der sportlichen Entwicklung natürlich ja noch so ein bisschen schmackhafter gemacht haben, sozusagen. Ja, aber ich glaube, man sieht schon, dass punktuell ab und zu, glaube ich, auch gestern Beispiel mit Boggy, der jetzt 3 Jahre oder 4 Jahre sogar, weiß gar nicht,
Ja, ich
drei
glaube
Jahre,
drei
ne?
weitere, ja, genau.
Auch 3 weitere in Crailsheim unterschrieben hat. Da sieht man schon, dass der Gedanke jetzt bei vielen, glaube ich, immer ein bisschen präsenter wird und ist, glaube ich, auch eine gute Entwicklung. Erstens für die Spieler, aber also ich glaube auch für beide Seiten, auch für Vereine. Wo jetzt immer mehr, glaube ich, diese Idee, diesen Kern, der funktioniert, wenn man den halten kann, ist das, glaube ich, immer von Vorteil, wie gesagt, für beide Seiten. Ja.
Ja, weil es halt auch kein so großes Risiko ist, eine komplett neue Mannschaft zusammenzustellen, sondern weil man halt den Kern schon hat.
Ja.
Gab es bei dir irgendwie so einen Knackpunkt, wo du gesagt hast, so, boah, krass, ja, bei Reut, da bleibe ich doch, oder hier ist ja doch viel geiler als gedacht?
Ja, wahrscheinlich direkt die ersten beiden Jahre, wo ich natürlich darauf gehofft habe, auf so eine positive Entwicklung, wo dann aber gerade im ersten Jahr das Team so geklickt hat und wir, glaube ich, Vierter waren nach der Hauptrunde. Und auch wenn das natürlich ein Erfolg ist, den man nicht so einfach wiederholen kann, weil man einfach das Überraschungsteam war in dem Jahr und schon gesehen, dass hier aber so eine Euphorie schnell entstehen kann in der Stadt, ja. Und es hat mir einfach gezeigt, dass ja, so ein paar Schrauben hier noch gedreht werden kann, dass es wirklich ein guter Standort war und ein besserer Standort noch werden kann. Und ich da einfach ja, Teil von sein wollte. So Bayreuth ja, so in der Liga auf einem höheren Niveau zu etablieren, als man es vielleicht vorher kannte. War ja vorher eher so, Bayreuth spielt gegen den Abstieg. Und ich glaube, in den letzten Jahren sind wir zumindest vielleicht in einem erweiterten Kreis der Playoff-Kandidaten immer rumgeschwirrt. Ja.
Wie schwer war es für dich damals, der Wechsel von Bayern, von einem ambitionierten Team, dann nach Bayreuth zu kommen, gerade gegen den Abstieg zu spielen, dieser Wechsel auch vom Mindset her?
Ja, war natürlich eine komplett andere Situation. Von der Rolle, von der Tabellenposition der Mannschaft, von der Größe der Stadt und so weiter. Aber es hat eigentlich relativ gut direkt funktioniert. Direkt ein paar Siege geholt und glaube ich auch dann die Abschiedssorgen, die damals noch so ein bisschen rumgeschworen sind, abgelegt. Von daher, ja, fiel die Umstellung jetzt nicht so schwer. Ich kannte ja mit Basti auch schon einen im Team und dann. Ich kannte sogar mehrere Leute. Mit Malte Ziegenhagen war ja noch in der Mannschaft, den ich aus Berliner Zeiten kannte. Mit Philipp Heiden, der auch mal im Alba Jugendprogramm war. Und von daher wurde ich in der Mannschaft schon mal gut aufgenommen. Und ja, die Saison war natürlich trotzdem schwierig. Hat man schon gemerkt, dass es in dem Jahr viele, viele Wechsel gab. Ich war, glaube ich, der fünfte Big Man in dem Jahr, der bei Bayreuth gespielt hat. Weil so oft wurde da Personal gewechselt. War ein turbulentes Jahr, aber man hat gemerkt, wie gesagt, dass da irgendwie in den nächsten Jahren was aufgebaut werden sollte und das hat mich motiviert, ja.
Was mich immer schon mal interessiert hat, wie ist euer Verhältnis mit Basti und dir? Ihr spielt seit Jahr und Tag gefühlt miteinander, habt davor, glaube ich, auch in München schon zusammengespielt, in Trier auch schon.
Trier und Adler, genau, in München jetzt nicht, aber
Ah ja,
Trier und
okay, aber
Adler,
ihr
ja.
hattet beide München auf jeden Fall in eurer Vita stehen, aber Trier und
Genau.
Artland, wie ist da euer Verhältnis? Seid ihr so richtig dicke Kumpels oder seid ihr halt Kollegen, die halt zusammen spielen und sich halt auf dem Feld gut verstehen?
Ja, wir hatten ja auch wirklich schon in der Jugendnationalmannschaft, haben sich da die Wege schon gekreuzt und dann, ja, hat es sich immer weiterentwickelt. Also, erstens kann man sowas nicht immer planen, ja. Also, wir waren wirklich dann komischerweise immer in denselben Mannschaften, haben uns aber auch abseits des Feldes immer gut verstanden und jetzt mittlerweile natürlich eine dicke Freundschaft daraus entwickelt und bis jetzt auch noch kein großer Lagerkoller entstanden. Von daher bin ich zuversichtlich für die Zukunft, dass das weiterhin so harmonisch bleibt. Ja.
Ja, cool. Wie gesagt, ich wusste das nie. Ich habe mich immer gefragt, wie da das Verhältnis ist. Es gibt ja auch dann manchmal einfach, dass man sagt, auf dem Feld passt, aber mit dem abends ein Bier trinken auf keinen Fall. Aber dass es bei euch anders ist, umso besser natürlich dann
Das
auch
geht
für
beides
euch.
ganz gut, ja.
Sehr gut. Von deiner ersten Saison in Bayreuth, da hast du über 28 Minuten im Schnitt gespielt. Bis jetzt zur fünften Spielzeit ist deine Spielzeit um 10 Minuten insgesamt gesunken im Durchschnitt. Wie schwer fällt es dir, das nicht als mangelnde Wertschätzung zu interpretieren?
Also erstmal ist es immer natürlich erstmal eine Herausforderung, dann in der kürzeren Zeit trotzdem irgendwie seinen Impact bemerkbar zu machen auf dem Spielfeld. Und dann ist es, wie gesagt, eine Sache, die man gerne hinten anstellt, wenn man merkt, dass das Team erfolgreich ist, dass man Siege holt, dass man ja um Sachen halt spielt, die es zu gewinnen gilt, wie ein Pokal oder was auch immer. Dass es vielleicht nicht für eine Meisterschaft reicht, ist klar in Bayreuth. Aber gerade so eine Sache wie ein Pokal Top 4 und so und Playoffs sind Sachen, die, glaube ich, schon realistisch sind in Bayreuth auch. Und ja, wenn, wie gesagt, wenn die eigene Spielzeit da vielleicht ein paar Minuten drunter leidet, ist es trotzdem so, dass man Teamspieler ist, dass man will, dass die Mannschaft erfolgreich ist und dass man aus seinen Minuten dann das Beste rausholt. Und das ist dann nicht unbedingt für mich ein Zeichen von fehlender Wertschätzung oder so. Ja.
Ihr seid schon Ewigkeiten in Bayreuth. Bei Basti merkt man immer wieder, dass er auch versucht, den Standort voranzubringen, den deutschen Basketball auch voranzubringen. Man liest das ja auch viel in der Big und sowas. Was würdest du an Bayreuth persönlich ändern, wenn du irgendwas ändern könntest, wenn du jetzt in der Position wärst, was ändern zu können?
Ich würde wahrscheinlich erstmal strukturell ein paar Sachen ein bisschen breiter aufstellen, einfach. Wenn es jetzt bei Jugendarbeit angefangen, die zweite Mannschaft, glaube ich, aktuell in der zweiten Regionalliga spielt, ist natürlich auch kein gutes Zeichen für den Standort an sich. Da müsste man langfristig ja, mal ein Konzept, glaube ich, aufstellen. Dann Sachen, die schon angegangen wurden, wie eine Trainingshalle zum Beispiel, die jetzt aufgrund der Corona-Situation auf Eis gelegt wurden. Die würde ich auf jeden Fall weiter verfolgen. Mittelfristig glaube ich, wenn man an den richtigen Strang zieht, ist auch eine neue Halle schon erstrebenswert, weil man einfach sieht, dass alles, was jetzt rund ums Spielfeld passiert in Bayreuth, ja immer so ein bisschen die Limits hat. Also es ist ein relativ kleiner VIP-Raum. Wie gesagt, eine relativ alte Halle. Hat jetzt nicht so diese großen Hospitality-Bereiche oder Logen oder was auch immer, was heutzutage ja schon dazugehört, so ein bisschen. Das, ja, würde ich schon, denke ich, sagen, könnte diesen Traditionsstandort schon nochmal auf ein neues Level bringen. Ja.
Also ihr trainiert in der gleichen Halle, wie ihr auch spielt?
Genau.
Okay. Weil es ja eher ungewöhnlich, glaube ich, für die BBL. Ich weiß gar nicht, ob es da noch viel mehr Standorte gibt, wo das so ist.
Ja, das ist natürlich auch dieses Jahr in Anführungsstrichen leichter gewesen, weil keine Veranstaltungen stattgefunden haben. Das heißt, dieses Jahr war es natürlich schon Luxus, aber in normalen Jahren ja, muss man halt auch oft ausweichen, weil dann mal ein Konzert ist, mal irgendeine Tagung ist, mal eine Messe ist, was auch immer in der Halle so stattfindet. Und da muss man halt in kleinere Hallen ausweichen. Und da merkt man halt schon, dass es ein Luxus wäre, eine eigene Halle zu haben, in die man immer Zugriff hat, Zugang hat. Gerade auch die Situation im Sommer wäre, glaube ich, um einiges entspannter, wenn man da eine vereinseigene Halle hätte.
Wie ist die Situation mit dem Coach? Ihr habt einen Österreicher als Trainer, gar nicht so selbstverständlich im Basketball zumindest. Ist es ein Vor- oder ein Nachteil, dass er Muttersprachler ist und dass er auch so nah, sag ich mal, aus Bayreuth kommt oder so nah von Bayreuth auch seine Heimat im Sommer hat, sag ich mal, jetzt nicht in den USA zum
Ja,
Beispiel?
ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Vor- oder Nachteil sein kann. Also ich glaube, von der Sprache her ist es kein Vor- oder Nachteil. Also er kann wahrscheinlich ein Vorteil. Natürlich kann er Deutsch sprechen. Er kann, trotzdem hat er ein sehr gutes Englisch. Da gibt es jetzt keine Kommunikationsprobleme. Er ist während der Saison natürlich, wie alle anderen auch hier in Bayreuth, mit dem Fokus im Sommer dann in Wien. Aber ja, also ich weiß jetzt gar nicht, ob man da große Vor- oder Nachteile ausmachen kann, was jetzt die Distanz zu seinem Wohnort angeht. Ja.
Vielleicht fürs Summer Workout, aber da ist er ja immer mit der österreichischen Nationalmannschaft unterwegs. Von daher wird da auch nicht so viel los sein bei euch dann.
Ja. Nee, genau.
Du bist jetzt 31 Jahre. Bei Centern sagt man oft, die Prime kommt relativ spät in der Karriere. In welcher Karrierestufe siehst du dich aktuell?
Wahrscheinlich habe ich dann letztes Jahr mein bestes Jahr der Karriere statistisch gespielt. Finde, dass ich dieses Jahr vielleicht in ja, kürzerer Zeit auch nochmal bestätigt habe. Das heißt, Sommer, Spätsommer, irgendwie sowas wäre wahrscheinlich dann die Phase der Karriere. Noch nicht der Herbst, Spätsommer wahrscheinlich.
Spätsommer ist auch noch schön warm, ne?
Ja, so August, Anfang August wahrscheinlich oder Ende Juli. Hochsommer, Anfang Spätsommer. Genau.
Merkst du schon das Alter in manchen Situationen, dass du, keine Ahnung, mehr Schmerzen hast nach den Spielen, dass du dich intensiver aufwärmen musst, mehr stretchen musst, besser essen musst, solche Geschichten?
Ja, gibt schon Situationen auf jeden Fall, gerade dass man, wenn man jetzt in der Preseason ist, und gerade diese Preseason war nochmal extrem, weil man natürlich eine sehr lange Phase hatte, wo man jetzt gar nicht gespielt hat durch Corona. Und auch nur begrenzten Zugang zu Hallen hatte, dass man schon gemerkt hat, dass man ein bisschen länger Zeit gebraucht hat, um in seinen Groove zu kommen, diese Saison. Und auch sonst gibt es natürlich solche und solche Spieler, die ein bisschen intensiver sind, wo man es am nächsten Morgen ein bisschen mehr merkt, wo man ein bisschen schwieriger aus dem Bett kommt. Da gibt es Spiele, da klickt irgendwie alles, da ist man im Flow, da fühlt sich alles leichter an. Da steht man morgens auf, als ob man Anfang 20 ist. Aber es gibt natürlich schon Tage, wo man merkt, man spielt schon 12 Jahre jetzt in der Liga. Aber ist, glaube ich, auch ganz normal.
Haben sich deine Gewohnheiten verändert, wenn du jetzt mal zurückguckst seit deinem Debüt mit Alba? Hast du irgendwas speziell verändert? Also ganz viele Profis sagen irgendwie so mit Anfang 30, oh Mann, ey, hätte ich mal früher gewusst, dass ich mich gut ernähren muss, hätte ich das auch gemacht. Oder solche Geschichten, dass du dich mehr stretchst, anderes Aufwärmprogramm hast und so.
Ja, genau. Also es gibt natürlich schon so ein paar, sag mal, Problemzonen, die man jetzt von sich selber einfach kennt, wo man sagt, die braucht man jetzt ein bisschen, muss man ein bisschen länger aufwärmen, vielleicht ein paar Mini-Band-Workouts machen, ein bisschen den Core aufwärmen mit irgendwelchen Planks oder so. Stretching-Programme. Es gibt schon so eine kleine Routine, die ich vor jedem Training mache. Wenn ich eine Sache anders machen würde, dann wahrscheinlich eher auch in früheren Jahren schon mal zu sagen, ja, heute zwickt, heute trainiere ich mal nicht oder kürzer oder irgendwas und nicht immer dieses, der Schmerz gehört dazu. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man jetzt ein bisschen besser einschätzen kann im Alter quasi. Da ist vielleicht in jungen Jahren so oft der falsche Ehrgeiz auch dabei, wo man dem Körper, glaube ich, keinen Gefallen tut. Aber ja, um das, ja, wie soll man sagen, auch weiter so zu erhalten auf dem Niveau, ja, mache ich, glaube ich, schon jetzt vor dem Training viel, nach dem Training auch Eistonne und Ausdehnen und alle solche Sachen, was jetzt dazugehört, ja, auf jeden Fall.
Da sieht man die Entwicklung wahrscheinlich eines Menschen auch ganz gut an der Basketballkarriere selber. Aber
Ja.
ich kann es auch gut nachvollziehen. Früher immer nochmal ins Training gegangen, auch mit Schnupfen und Husten und was weiß ich was. Darfst du heute während Corona natürlich keinem verraten. Und sowieso mit Herzmuskelentzündung und dem ganzen Zeug. Gott sei Dank ist da nie was Schlimmeres passiert. Aber ich kenne es natürlich als Basketballer. Willst du immer und musst du immer, wirst auch schief angeguckt, wenn du sagst, ey, Freund, ich bin übrigens erkältet, ich spiele heute nicht. Da sagen auch alle, was ist los mit
Genau.
dir?
Und das natürlich, je höher das Niveau ist, desto ja, mehr gehen da vielleicht in Anführungsstrichen die Ausreden aus. Und je mehr sagt man, beiß ich nochmal auf die Zähne und so weiter. Und das ist natürlich in einer gewissen Saisonphase auch immer vertretbar. Aber ich glaube, da gibt es rückblickend schon ein paar Situationen, wo ich vielleicht jetzt anders entschieden hätte. Aber toi, 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 noch ist alles fit. Von daher habe ich hoffentlich noch ein paar Jahre im Tank.
Wie bitter war es für dich, dass ihr mit Bayreuth letztes Jahr nicht im Finalturnier gespielt habt, dass da quasi so die Postseason für dich auch rausgegangen ist?
Ja, also erstmal war sehr bitter für mich, dass ich oder dass wir nicht mit FIBA Eurocup im Top 4 spielen durften.
Das war auch ganz bitter, stimmt.
Das ja, ist natürlich so, dass eine Karriere auch immer relativ kurz ist und man eigentlich selten die Chance hat, mal was zu gewinnen. Man hat natürlich jetzt, wenn du bei Bayern oder bei Alba spielst, öfter mal die Chance, einen Pokal mitzunehmen, eine Meisterschaft mitzunehmen. Jetzt hier ist es mir leider noch nicht vergönnt gewesen, einen großen Titel zu gewinnen. Das heißt, das wäre, oder es war auf jeden Fall eins meiner, oder ist immer noch eins meiner Ziele. Und es wäre ein Highlight gewesen, jetzt wirklich dieses Top 4 spielen zu dürfen. Genauso jetzt wie dieses Jahr das Top 4 im Pokal, wo man dann auch immer sehr nah an einem Titelgewinn schon dran ist. Und das ist so ein Ziel, was ich auf jeden Fall irgendwie immer noch erreichen will in meiner Karriere. Aber das Finalturnier, da war ich jetzt gar nicht so böse drüber, dass wir da als Bayreuth nicht an den Start gegangen sind, weil es ja schon, ich hatte ja schon meine Bedenken, was die Gesundheit auch nochmal anging. Der Spieler war ja wirklich zwischenzeitlich nicht für alle Training einfach möglich war. Dann war damals auch nicht ganz klar, wie es jetzt mit den Testungen läuft. Und das war ja so, dass ich nicht unbedingt, wie gesagt, war jetzt, fand ich nicht schlimm, dass wir da nicht an den Start gegangen sind. Genau.
Ja, muss es irgendwann so machen wie die NBA-Veterans, die dann auf ihre alten Tage nochmal irgendwo zu einer Mannschaft wechseln, wo sie dann noch wenigstens einen Ring bekommen, irgendwie.
Ja, irgendwie nochmal ans Ende der Bank wechseln. Ja, das kann
Genau.
sein. Vielleicht mache ich das noch.
Wie lange bist du noch in Bayreuth gebunden, vertraglich?
ein Jahr habe ich noch hier. Genau, bis
Und
zum nächsten
danach
Sommer.
hast schon irgendwelche Ideen, wie es weitergeht, also basketballtechnisch oder auch nicht?
Mal schauen. Also ich habe dann auch mein Master beendet, so wie es aussieht. Dass es dann auch so zum zeitlichen Ablauf ähnlich getaktet war, dass man da wirklich einen guten Abschluss findet. Aber wenn es weiter, das war immer für mich so eine, wie man sagen, so eine Voraussetzung, dass wirklich der Standort weiter wachsen will, dass man weiter um Sachen mitspielt, nicht gegen den Abstieg, sondern immer weiter nach oben guckt. Und wenn das im nächsten Jahr immer noch der Fall ist und sich da jetzt gerade im nächsten Jahr, ist glaube ich ein entscheidendes Jahr für uns, für den Standort hier. Wenn es sich gut entwickelt, dann spricht ja nichts gegen, weiter in Bayreuth zu bleiben. Aber das genau kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen.
Ja, klar. Aber gibt es für dich irgendwie einen groben Plan, dass du sagst, ich will unbedingt bis 33 spielen, bis 35? Keine Ahnung, gibt ja Spieler, Tremel Darden spielt
Ja,
immer noch, der wird dieses Jahr 40.
wenn ich mit 40 noch so rumlaufe wie der Kollege, dann spiele ich mit 40 auch noch. Aber ich mache es auf jeden Fall am Gesundheitsstand abhängig. Also ich will ja nichts irgendwie künstlich verlängern. Was nicht mehr gesund ist oder so. Also wenn ich mich wie gesagt, mit Ende 30 noch so fühle wie jetzt, dann spiele ich noch. Wenn es nicht mehr der Fall ist, dann nicht. Das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke gewesen mit dem Studium und so weiter, dass man da sich nicht so ganz abhängig macht am Ende der Karriere, sondern wirklich aufhören kann, wenn man will, quasi, wenn man bereit ist. Und nicht, wenn der Körper sagt, jetzt geht's nicht mehr. Und das ist so ein bisschen hoffentlich das Ziel, dass man wirklich selbstbestimmt sagen kann, gut, es reicht mir jetzt, ob es noch 3 Jahre sind, noch 5 Jahre sind oder noch 9 Jahre, bis ich 40 bin. Werden wir mal sehen. Ja.
Wie wichtig ist das Studium auch für dich, für den Kopf, um da einfach nochmal eine Alternative zum Basketball zu haben? Ich meine, Basketball an sich ist cool und auch ein hochintellektuelles Spiel, aber halt auch abstumpfend irgendwann, wenn du das 10, 12, 15 Jahre machst.
Ich finde, man kann auch, ich würde jetzt nicht Leute verurteilen, die nicht studieren nebenbei, weil auch gerade was jetzt die Investitionen in den Körper angeht oder einfach, wenn man im Basketball-Freak ist und sich viele Spiele anguckt und da wirklich akribisch an seinem Game in der Halle auch arbeitet oder Videostudio macht und so, das sind ja auch alles Sachen, die dann auf die Karriere einzahlen. Für mich war es dann aber schon ein guter Ausgleich, das Studium anzufangen. Gerade auch mit Weitblick halt nach der Karriere, dass man da schon gewisserweise ein zweites Standbein aufbaut. Und gerade in dieser Saison auch eine willkommene Abwechslung einfach, weil man ja wirklich sonst nur zwischen Halle und zu Hause unterwegs war und sonst gar nichts erlebt hat. Und da konnte ich schon viel Zeit investieren und auch einfach viel pushen. Also ich habe jetzt wirklich in den letzten Semestern, glaube ich, mehr gemacht als normalerweise. Bachelorarbeit geschrieben im Frühjahr im letzten Jahr und jetzt auch schon im zweiten Mastersemester, dass man da wirklich weit vorankommt. Und wie gesagt, mir hilft es so ein bisschen, diesen Basketballalltag so auszubalancieren. Ja.
In welchen Fächern studierst du da?
Sportökonomie
Okay.
heißt der Studiengang, genau. Also, glaube ich, Bayreuth exklusiv. Ich glaube, den gibt es nur in Bayreuth. So Sportmanagement, BWL, die Richtung, ein bisschen Jura, Rechtswissenschaft dabei, genau.
Ja, ich habe auch zwei Freunde, die es dort studiert haben. Die sind jetzt aber gar nicht
Ja.
im Sport gelandet, sondern in der Wirtschaft. Wie sieht es bei dir
Ah,
da
krass.
aus?
Ja.
Hast du schon Ambitionen, im Sport zu bleiben? Oder sagst du, ist mir alles zu viel? Ich hatte jetzt vor kurzem erst mit Philipp Schwedhelm gesprochen. Der hat gesagt, also nach der Karriere ist dann Basketball für mich gegessen. Er wird irgendwie
Ja.
nach Schweden gehen und dort in die Wirtschaft. Weil seine Frau aus Schweden,
Norwegen,
oder nee,
oder?
aus Norwegen, aus
Ja,
Norwegen. Ja,
genau, ja.
Norwegen, Norwegen war es. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, mit Phil habe ich natürlich auch letztens gequatscht, witzigerweise, weil er ist ja mein Jahrgang und der hat ja schon relativ klar im Plan, wo es für ihn hingehen soll. Da bin ich jetzt noch nicht ganz so klar. Ich will erstmal wirklich das Studium jetzt beenden und bis dahin viele Sachen ausprobieren. Würde jetzt noch nicht kategorisch ausschließen, dass es vielleicht auch nichts mit Sport wird. Aber ich glaube, in irgendeiner Art wird der Sport mich immer begleiten, ob es jetzt auf Vereinsebene sein wird oder vielleicht auch auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, also vielleicht bei den Sportartikelherstellern oder so. Das werde ich mal sehen. Aber ich mache jetzt hier nebenbei auch gerade beim Hauptsponsor, bei Medi, so eine Art Aushilfe, Hospitieren, wie auch immer, im Digital Health Bereich, was ich auch ganz interessant finde. Also du siehst, ich bin noch nicht ganz sicher, in welche Richtung es gehen soll, aber wie gesagt, ich glaube, die hat auch noch ein paar Jahre Zeit, die Entscheidung.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal schön zu hören, dass du den Basketball weiterhin erstmal als Spieler auf jeden Fall erhalten bleibst. Was danach kommt, schauen wir dann mal. Lass uns noch
Ja.
ein bisschen über die Nationalmannschaft sprechen. 25.07.2012 war dein Debüt gegen Österreich, beziehungsweise glaube ich sogar in Österreich gegen Österreich. Kannst
Ja,
du dich daran
ja.
erinnern?
Kann mich daran erinnern. Ja, oh, ich weiß nicht mehr genau, wo in Österreich, aber die Halle habe ich noch so ein bisschen im Kopf und die Teammates auch. Und der Trainer war, glaube ich, der alte Pesic, ja, genau. Ja.
Wie kam es zu der Nominierung, der alte Pesic? Von wem hat er den Tipp bekommen, den Seifert mal mitzunehmen?
Ich schätze vom jetzigen Bundestrainer. Der war ja damals mein Trainer in Trier. Und dann war ich, das war glaube ich nach meiner zweiten Saison in Trier, genau, war ich erstmal mal weiter im Kader, beim Auftaktlehrgang dabei, wo glaube ich die ersten 20, 18-Mann-Kader irgendwie so trainiert haben. Und dann hatte ich das, glaube ich, ganz, ganz gut gemacht, mich gut angestellt. Und dann bei den ersten Testspielen war ich dabei, war nicht im Endkader war ich nicht dabei. Das war dann, glaube ich, die EM-Qualifikation fürs darauffolgende Jahr. Da habe ich den Cut leider nicht geschafft, aber die ersten Länderspiele erstmal eingesammelt. Ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Ja.
Ja, jetzt dieses Jahr hast du ja dein 50. Länderspiel gemacht, glaube ich. Oder war es letztes Jahr schon in Po? Oder war es dieses Jahr in Podgorica? Ich weiß nicht genau.
Nee, genau, war ein Po, ja. Po hat jetzt,
Ja,
ja.
genau. Also jetzt sind es 53 gerade. Auf der Uhr kommen da noch welche drauf?
Also die 50 war auf jeden Fall immer mein großes Ziel. habe ich mir immer so ein bisschen ja, selber auch aufgeschrieben und gesagt, so, das, was ich erreichen will, 50, ob es jetzt, wann es passiert, ist egal, Hauptsache 50. Ob ich jetzt auch die 100 erreiche, lass ich mal offen. Aber kann mich schon vorstellen, dass wenn es weiter diese Fenster gibt, die ich dann noch ein paar sammle. Klar, wenn es jetzt Richtung Olympia geht, Olympiakader und so, ist natürlich die Konkurrenz nochmal eine ganz andere. Und da bin ich auch realistisch genug, dass es dann wahrscheinlich nicht reichen wird. Aber ja, wenn sonst Not am Mann ist, sozusagen, bin ich mal gerne wieder dabei. Und mal schauen, wie lange das noch geht, wie viele Spiele man noch sammeln darf, genau.
EM 2013 hast du gespielt. In Slowenien war ich selbst auch, als Fan sogar vor Ort, war ziemlich cool
Genau.
damals. Wie hast du die EM, war glaube ich deine einzige EM im A-Kader, wenn ich es richtig weiß, dein einziges großes Turnier. Wie hast du die EM
Genau.
dort erlebt?
Ja, für mich war es ein bisschen ja, fast schon tragisch, weil ich mich leider am Abschlusstraining verletzt hatte. Und das heißt, ich war nur angeschlagen in den Spielen dabei und hatte nie das Gefühl, wirklich so spielen zu können wie in den Vorbereitungsspielen. Und das war zum Beispiel auch so eine Situation, vielleicht falscher Ehrgeiz, wo man vielleicht direkt hätte sagen sollen, nee, das reicht nicht, weil dann war ich so ein bisschen einbeinig unterwegs, die Spiele, um darauf nochmal zurückzukommen. Aber ansonsten war es natürlich eine krasse Erfahrung, eine EM zu spielen mit den ja, ganzen großen Namen, die da so rumlaufen. Diese ganze Atmosphäre dann nochmal eine ganz andere ist als bei einem Länderspiel sowieso schon. Ja, Medienaufgebot und Fans in der Halle und so weiter. Also auf jeden Fall schon ein Highlight, damit zu machen.
Hast du irgendwann mit Dirk zusammengespielt in der Nationalmannschaft? Ich glaube, der war bei der EM nicht mit dabei und sonst eigentlich nur bei den großen Turnieren.
Ja, ich war immer in der Situation, dass, wenn er gespielt hat, ich dann hinten runtergefallen bin vom Karren sozusagen. Das heißt, wir waren nie zusammen in der Nationalmannschaft. Ich hatte bei der EM, glaube ich, sogar die 14 frecherweise getragen, wo dann irgendwann jemand aufgefallen ist, den hätten wir eigentlich mal retiren müssen. Und dann ging es, glaube ich, im Jahr drauf oder 2 Jahre später musste ich mir eine neue Nummer suchen. Aber nee, ich habe nie mit ihm gespielt, habe ihn, weil er ja schon immer im Dunstkreis dann auch im Sommer dabei war, trotzdem kennengelernt. Gerade wenn wir in Bamberg beim Supercup waren und so, ist er dann immer da dabei. Aber mit ihm gespielt habe ich leider nie. Ja.
Also auch bitter, wahrscheinlich 10 Jahre Nationalmannschaftsüberschneidung und nie geschafft, zusammen zu spielen. Falsche
Ja,
Position
genau.
ausgesucht.
Das stimmt, ja.
Seit 2013 hast du also bei großen Turnieren dann nicht mehr im Kader gestanden. Warum bist du nie auf die Idee gekommen? Jetzt, Phil hat zum Beispiel gesagt, irgendwann mit seinem Rücken in Ulm hat er so große Probleme gehabt, dass er gesagt hat, also erstmal gucken, dass ich überhaupt wieder spielen kann. Nationalmannschaft trete ich erstmal zurück und hat das auch nicht mehr rückgängig gemacht. Gab es bei dir irgendwann den Gedanken zu sagen, dann, blöd gesagt, dann leck mich doch am Arsch, wenn ihr mich nicht, bei den großen Turnieren dabei haben wollt?
Also ich glaube, so richtig gab es das nie. Also ich hatte, glaube ich, als Chris Fleming dann Trainer war, also ich glaube bei Pesic war ich dabei, bei Mucacic und bei Frank Menz dann auch, dann war Chris Fleming Trainer, dann war ich nicht mehr eingeladen. Und da war es für mich immer nochmal so extra Motivation, das nochmal zu schaffen, nochmal auf dieses Level zu kommen, nochmal eingeladen zu werden. Und das hat dann auch geklappt, als ich wieder in Bayreuth auch mich dann gut präsentieren konnte. Und dann auch, ja, wurde es ja auch trotzdem intern gut kommuniziert dann, dass es wahrscheinlich auf diese Rolle hinausläuft, gerade mit den Fenstern, dass es primär die Fenster sein werden, wo man spielt. Und im Sommer für den Endkader das vielleicht nicht reicht, aber es war für mich trotzdem Motivation genug und trotzdem ist man ja dann zu dem Zeitpunkt der beste verfügbare Spieler oder einer der 12 besten verfügbaren Spieler. Von daher hatte ich ja nie Motivationsprobleme oder so. Und habe das immer, glaube ich, relativ realistisch eingeschätzt. Ja.
Habt ihr euch mit Basti wahrscheinlich auch immer Spaß draus gemacht? Hat er ja selbst schon häufiger erzählt, dass er der Nationalbasti ist, der immer dann gefragt wird, wenn keiner andere
Ja.
Zeit hat.
Bei ihm war es wahrscheinlich ein bisschen extremer noch, weil er, glaube ich, auch, was hat er, 85, 90 Länderspiele irgendwie. Also er war ja viel öfter in der Situation. Aber klar, auch für ihn. War es nicht einfach. Und er hat ja dann auch immer öffentlich auch kundgetan. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Ja.
Ja, voll. Ich kann das auch voll verstehen aus der Sicht. Deswegen hat mich auch die Frage interessiert, ob du nicht auch irgendwann mal gesagt hast, so mache ich nicht mehr. Henrik Rödl ist aktuell Bundestrainer. eure Wege sind ja so ähnlich wie auch mit Basti, ständig kreuzend irgendwie. Ich glaube, er war dein NBBL-Trainer schon bei Alba.
Ja.
Dann später in Trier dein Coach gewesen und jetzt ist er ja Nationaltrainer, hatte ich da auch wieder mit für Po und Podgorica jeweils nominiert. Wie groß ist seine Rolle, dass du genau den Weg gegangen bist in der Karriere, den du gegangen bist? Also gerade zum Beispiel, dass es dich nach Trier getrieben hat?
Ja, ich würde schon sagen, dass es schon eine Art Mentor für mich war, gerade am Anfang meiner Karriere. Da gerade der Schritt nach Trier für mich natürlich so eine Art Fuß in die Tür bekommen war. Und ich da immer noch dankbar bin, dass ich, als Mike dann gewechselt ist nach Bamberg, direkt in seine Position, seine Fußstapfen da treten durfte in Trier, direkt die Starterposition bekommen habe auf der 5. Und klar, ich dann auch das Beste draus gemacht habe, das kommt natürlich auch dazu, einmal die Chance zu kriegen und dann die Chance auch zu nutzen, aber die Chance erstmal zu kriegen, da bin ich ihm immer noch dankbar für auf jeden Fall und deswegen denke ich, hat er einen großen Anteil daran, wie meine Karriere so gelaufen ist, ja.
Hast du auch seine Trainerkarriere so ein bisschen verfolgt? Wahrscheinlich schon, oder? Also gerade seinen Aufstieg, dann Trier und dann Nationalmannschaft und dann da sogar Bundestrainer geworden und so. Gab es da auch schon Korrespondenzen, dass du ihm geschrieben hast, so, hey, geil, jetzt bist du Nationaltrainer, nimm ich mit?
Ja, so ganz forsch ist
also
man
nicht. Also aus Spaß natürlich eher gemeint, also nicht.
wie soll man sagen, also ich habe natürlich schon gemerkt, dass er als ein Bundestrainer war, wie es ein Bundestrainer halt macht, er fährt durch die Hallen, guckt sich die Spiele an, dann gesehen, ich spiele gut, hat gefragt, ey, hättest du da Bock drauf? Wenn ich dich jetzt einlade, du bist gerade gut drauf und kommst dafür in Frage. Und dann überlegt man natürlich dann, wenn er der Trainer ist, wahrscheinlich kürzer oder weniger, als wenn es vielleicht ein anderer wäre. Deswegen habe ich direkt gesagt, ja, klar habe ich da Bock drauf. Ich weiß, wie er arbeitet, er weiß, wie ich arbeite. Und ich glaube, das ist ja auch mal ein wichtiger Punkt, dass man wirklich weiß, was man auch für Typen dann in die Nationalmannschaft einlädt, neben der sportlichen Leistung. Und natürlich auch, dass da irgendwie das Teamgefüge gut passt. Und dann war es jetzt auch wirklich jahrelang so, dass meine Generation so ein bisschen da halt prägend war. Jahrgang 89, 90, 91 sind ja zum Teil immer noch da im Stammkader. Und deswegen hat es immer gut geklickt und deswegen habe ich mich auch immer gefreut, dann dabei zu sein, weil man halt Leute sieht, die man schon kennt, seit sie Benzing zum Beispiel kenne ich seit der U16 und die man ja die jahrelang hat irgendwie begleitet hat, deswegen ist immer was Besonderes für mich.
Ja, ihr habt ja dann diese EM-Quali gespielt, erstmal die WM lief ja so eher nicht so gut für Deutschland, dann die EM-Quali, wo keine Quali zumindest für euch war, sondern einfach diese Gruppe da mitspielen. Wie schwer war es dann da auch von der Presse auch so ein bisschen nochmal eine draufzukriegen danach für euch Spieler, weil es lief ja wirklich nicht gut.
Ja, ich glaube, das war vielleicht gerade der Punkt, den ich auch gerade angesprochen habe, dass halt da der Kader nie ganz so geklickt hat, wie es vielleicht in der, was war vorher, WM-Quali war, wo wir wirklich um was gespielt haben, wo dann auch immer derselbe Kader war, wo man wirklich gemerkt hat, ja, hier ist so eine Dynamik drin, jeder hat Bock, also alle hatten natürlich jetzt auch Bock, aber dass es irgendwie nochmal so ein das gewisse Etwas irgendwie gab. Das hatte ich das Gefühl, gab es in dieser Saison, sage ich mal nicht. Und ein großer Punkt davon war natürlich auch, dass es eigentlich um nichts ging. Also man war so ein bisschen außer Konkurrenz, wollte natürlich trotzdem sich so gut wie möglich verkaufen. Aber gerade in engen Spielen, man hat es glaube ich auch gegen Großbritannien gesehen, die da im ersten Spiel in Montenegro, da ging es ja für die einfach um die Qualifikation. Und die haben da mit dem Messer zwischen den Zähnen gespielt und für uns war es natürlich auch so, dass sie das Spiel gewinnen wollten, aber es war jetzt nicht do or die. Ja? Und das war, glaube ich, ein großer Punkt. Das sind die zwei großen Punkte, glaube ich, die da so zusammengekommen sind, wieso das vielleicht nicht so erfolgreich gelaufen ist, wie man es gerne hätte.
Ja, Anton Gavel hat es neulich erst gesagt, da hatten wir in einem anderen Podcast, hat auch gesagt, du spielst nie in jedem Spiel mit dem 100% gleichen Fokus. In der Euroleague do or die ist dann nochmal eine andere Einstellungssache, wie wenn es gegen einen Abstiegskandidaten der BBL geht. Und wenn es um gar nichts geht, dann ist es natürlich auch so. Also das hat man natürlich als Fan immer so diese romantische Vorstellung, die geben immer alles. Aber es ist natürlich auch vorstellbar, dass es da dann die ein oder andere Hürde gibt, auch bei der Motivation. Das ist mehr als verständlich, finde ich. Wo siehst du die deutsche Nationalmannschaft aktuell im europäischen und weltweiten Vergleich, wenn sie in ihrer vollen Besetzung spielt?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich auch echt gespannt bin, wie dieses Jahr einfach der Kader aussieht. Vor allen Dingen bei der Olympia Quali, die ja zum Teil über die Vorbereitung dafür zum Teil noch in die Saison fällt. Das ist ja für uns, glaube ich, immer ein großer Punkt, ob zum Tag X auch wirklich alle dabei sind, alle fit sind. Dann haben wir, glaube ich, wie es, glaube ich, auch angekündigt war bei der letzten WM, Chancen ins Viertelfinale zu kommen und besser. Dafür braucht man aber, glaube ich, wirklich eine konstante Vorbereitung mit allen Leuten an Bord. Und das kann man nicht innerhalb von 1, 2 Wochen mal schnell irgendwie aufbauen und auf wackelige Beine stellen, sondern das ist sowas, was irgendwie wachsen muss. Und da hoffe ich, dass man in diesem Sommer irgendwie die Chance zu hat, dass das bestmögliche Team dann wirklich auch bestmöglich spielt. Weil das hat man, glaube ich, auch gesehen bei der WM, dass da ja, diese Abstimmung oder das gewisse Etwas, von dem ich gesprochen hatte, vielleicht bei der WM nicht so da war. Und dann hat man sehr, sehr viele gute Einzelspieler, die aber als Team vielleicht nicht so gut funktionieren wie andere Mannschaften. Und das finde ich, da hat es bei uns ein bisschen vielleicht gehapert. Und da hoffe ich, das hoffe ich, dass wir in diesem Jahr das besser hinbekommen. Ne?
Wir hatten es vorhin schon mal über das Pech auf deiner Position, dass du da so viele gute Konkurrenten hast. Erstmal Dirk natürlich, der hat aber retired, aber auch jetzt ist ja in Deutschland mega bemerkenswert, dass es so viele starke Big Men gibt, die wirklich richtig, richtig internationales Level haben, auch NBA-Level haben. Aber an Guards fehlt es uns so ein bisschen. Damit nach Dennis Schröder und Mauro Loh kommt jetzt so, ich sag mal, auf internationalem, auf Euroleague-Niveau relativ wenig. Hast du da eine Erklärung für? Vielleicht auch aus den U-Nationalmannschaften, aus der Ausbildung, wie du auch ausgebildet wurdest zum Beispiel?
Also ich denke, dass es vielleicht für Trainer auf Profiniveau immer einfacher ist, vielleicht einen jungen Deutschen auf den großen Positionen spielen zu lassen, wie auf den kleinen Positionen. Das wäre jetzt vielleicht meine einzige Erklärung. Also, weil sonst wüsste ich jetzt nicht, wieso man, also ob jetzt Deutschland wirklich ein Centerland ist, was einfach nur Center produziert, weil die Ausbildung da so gut ist. Also ich glaube, es ist wirklich dieser Sprung ins Profigeschäft, der da der wichtige ist, dass natürlich jetzt Pro B und Pro A in allen Ehren, aber gerade auf Erstliga und europäischem Niveau Spieler auch Spielzeit kriegen. Und ich glaube, in den Jugendnationalmannschaften wurden ja jetzt auch große Erfolge gefeiert in den letzten Jahren. Das heißt, das Talent ist da, nur ob das dann wirklich auch, ja, ob die Jungs das dann wirklich auch in die Kader schaffen, ob die auch dann die Spielzeit bekommen, ist immer die andere Frage. Und da sieht man, wenn man jetzt junge deutsche Spieler sieht, ob es jetzt ein Philipp Herkenhoff ist oder so, dann, dass auf den großen Positionen dann vielleicht eher mal der Mut da ist, die dann einzusetzen. Und natürlich dann sieht man auch, dass es zum Beispiel jetzt Herkenhoff ganz gut klappt, natürlich. Der vielleicht auf den kleinen Positionen nicht so da ist.
Weil
Wieso
der
das so ist, gute Frage.
Impact von Ballhändlern größer ist als der von Big Men, weil die schneller was kaputt machen können durch Turnover, oder wie erklärst du dir das?
Na, ich glaube schon, dass diese Erfahrung so eine Rolle da spielt. Das ist natürlich, als Bonke hast du natürlich mehr den Ball in der Hand, musst das Spiel lenken, brauchst eine gewisse Ruhe, eine gewisse Abgeklärtheit. Die ist vielleicht, ja, gerade als junger, athletischer, großer Spieler nicht so vonnöten, wo man sagt, besinn dich auf die und diese Sachen und mach deinen Job auf gut Deutsch, hol Rebounds, verteidige. Da ist das Aufgabenfeld, glaube ich, für einen Point Guard erstmal ein bisschen weiter gefasst. Und wenn man dann nicht komplett das Übertalent vielleicht ist, was viele Sachen irgendwie so automatisch mitbringt, sondern erst das aufgebaut wird durch Erfahrung, durch Spielzeit, wo man natürlich dann auch ein bisschen von Vereinsseite ein bisschen Geduld auch braucht, dann steht das vielleicht der Entwicklung im Wege und vielleicht auch diesen Schritt halt zu mehr Spielzeit.
Ja, hat auch Basti Dorit neulich erst gesagt. Ich hatte ein Interview für ein anderes Magazin mit ihm. Hat er auch gesagt, dass er sich das auch wünschen würde, dass das in Deutschland häufiger passiert, dass auch auf den kleinen Positionen überhaupt deutsche Spieler halt mehr eingesetzt werden. Hat sich übrigens auch für Bayreuth das Ganze gewünscht, die dort in Zukunft so aufzustellen. Lass uns
Ja, man muss
nochmal.
ja, um vielleicht da noch kurz
Ja,
anzuschließen,
klar.
das geht ja ein bisschen vielleicht auch damit einher, dass jetzt so dieser, nicht der kurzfristige Gedanke, nur Jahresverträge und nächstes Jahr wieder neue Mannschaft und so weiter, sondern dass dieser Fokus von den Vereinen auch mehr mittelfristig, langfristig geht, dass man halt auch sich die Zeit nimmt, Spieler zu entwickeln und gerade vielleicht Spieler auf kleinen Positionen, wo es vielleicht 1, 2 Jahre länger dauert, bis sie wirklich den Durchbruch schaffen. dafür muss man halt auch wirklich diesen Weitblick haben und Spieler mit langen Verträgen ausstatten, Kaderplätze auch freimachen für diese Spieler. Und dann ist man sich auch ein Stück weit vielleicht angreifbar machen, weil man das ein oder andere Spiel verliert. Aber ich glaube, dass die Entwicklung der Spieler das dann auch auf jeden Fall an den Verein zurückzahlen kann. Wie auch immer, ob es jetzt durch ein Buyout ist, ob es jetzt durch einfach nur Reputation ist und man dadurch neue Spieler bekommt, wie auch immer. Aber ich glaube, da ist auch so eine gewisse Weitsicht der Vereine gefragt, dass man halt diesen langen Atem beweist. Ja?
Jetzt gab es ja die 6 plus 6 Regel, die läuft zum Ende dieser Saison aus, soll als solche weiter verlängert werden. Erstmal war die, glaube ich, Gold wert, gerade für eure Generation, um da mehr Spielzeiten zu bekommen. Findest du die, dass die auf den Punkt trifft oder dass da auch vielleicht eine Intensivierung davon besser gewesen wäre, beispielsweise 8 plus 4 oder sowas zugunsten von deutschen Spielern?
Also erstmal würde ich mir wünschen, dass das wieder eine verbindliche Regel wird, weil ich glaube, im Moment ist es, glaube ich, nur so ein Gentleman's Agreement,
Ja, ich glaube, das
weil
geht nicht, wegen Europarecht, weil du quasi EU-Ausländer gleichstellen musst wie Deutsche. Von daher ist das, glaube ich, schwierig, das in tatsächliche Regeln zu gießen.
oder halt zumindest in der Form, wie es vorher war. Ich weiß nicht, im Moment ist, glaube ich, wirklich so ein, das ist halt ausgelaufen zum
Ja.
Ende der Saison 2021.
Genau.
Nee, 1920 zum letzten Jahr.
Okay.
Und ich glaube, in diesem Jahr ist es wirklich so ein, ja, wie so ein Gentleman's Agreement und dass man da sich wirklich nochmal, wie auch immer man das dann juristisch festhält.
Ja,
Ne?
ich kenne mich auch nicht aus, also ich bin jetzt auch nicht der studierte Jurist.
Aber nee, ich glaube, dass es an sich schon mal eine gute Basis ist, um zumindest ja, einfach Kaderplätze freizuhalten für junge deutsche Spieler, weil man sich auch ja, einfach dessen bewusst sein muss, dass, wenn diese Plattform BBL wegfällt, der Schritt zum Profispieler für viele Nachwuchsspieler viel, viel schwerer wird. Und wenn man immer noch dann die Konkurrenz natürlich aus den USA mit dem College-System, die dann einfach zu dominant wird. Deswegen wünsche ich mir, dass das in dem Umfang bleibt. Ob das intensiviert werden muss, ist eine andere Frage. Ich glaube, da würden dann vor allen Dingen die international spielenden Vereine ein bisschen gegen rebellieren, wo man ja eh schon die Tendenz sieht, dass da ja relativ wenige, ich glaube jetzt Bayern hat eigentlich nur Paul als Deutschen und dann noch Djedovic und Radosevic,
Ja.
die wirklich spielen.
Ja.
Gut, ja, das ist gerade verletzt, aber und die Tendenz ist ja auch auf der ganzen, bei allen anderen Euroleague-Teams zu sehen, dass die einheimischen Spieler für die großen Wettbewerbe gar nicht benutzen. Von daher ist, glaube ich, die 66-Regel ein guter Kompromiss für alle Vereine, denke ich.
Lass uns noch zum Abschluss, geht ja immer nicht nur um sportliche Entwicklung, sondern hinter der sportlichen Entwicklung steht ja auch ganz oft die menschliche Entwicklung, auch in der Karriere, die extrem wichtig ist. Wo würdest du sagen, du bist aus Berlin weggegangen, relativ früh, mit 20 Jahren, glaube ich, erstmal nach Quakenbrück, dann Trier, dann Bayreuth. Wo würdest du sagen, hast du die größte menschliche Entwicklung genommen für dich, so in der Persönlichkeit?
Also, auch, wie soll ich sagen, wahrscheinlich in dem Jahr in Quakenbrück hat man viel gelernt, weil es ein Jahr war, was mit viel, viel Vorschusslorbeeren begonnen hat. Mit eine Mannschaft war mit großen Ambitionen, die das Playoff-Halbfinale erreichen sollte. So war sie designed sozusagen. Und dem dann am Ende der Saison auf dem 9. Platz war und eine große Enttäuschung war in den Augen der Fans vor Ort und so weiter. Und dann nicht nur den Fans vor Ort, sondern auch der Verantwortlichen, weil im Anschluss darauf der Verein einfach eingestampft wurde auf Profiniveau und erstmal in der Pro B wieder antreten musste. Und da habe ich, glaube ich, viel über das Geschäft gelernt und positive und negative Seiten kennengelernt. Und ich würde sagen, persönlich am meisten gewachsen bin ich wahrscheinlich dann hier in Bayreuth, weil ich ja zum Basketball halt noch diese andere Schiene so ein bisschen für mich gefahren habe, die mir viel geholfen hat, auch ein bisschen über den Tellerrand geguckt habe, mich hier in der Stadt engagiert habe, ob es jetzt irgendwie, ja, freiwillige Arbeit war oder auch einfach viele Leute kennengelernt habe und so, was vielleicht bei den anderen Standorten auch aufgrund der Kurzfristigkeit der Verträge wie in Adland oder in München oder ob es aufgrund meiner Jugend war wie in Trier, habe ich es auf jeden Fall nicht so gemacht wie hier in Bayreuth. Von daher denke ich, Bayreuth schon der Standort, wo ich am meisten mich entwickelt habe, so, von der Persönlichkeit.
Mit welchen Mitspielern von früher hast du noch Kontakt? Du hast von Mike Zibbes erzählt. Da gab es wahrscheinlich das ein oder andere Duell bei Trier dann im Training, wo euch die Ellenbogen um die Ohren geflogen sind.
Genau.
Gibt es sonst noch irgendwelche Jungs, wo du sagst, mit denen fahre ich auch in Urlaub über den Sommer oder so?
Ja, meine Berliner Jungs natürlich, von ganz, ganz früher sozusagen. Also Nils, zum Beispiel Nils Giffey, der ist ja der mit mir fast Basketball spielen angefangen mit 14, 13, 14. Dann genau Mike, den ich dann immer bei Nationalmannschaften sehe. Die anderen würde ich, glaube ich, auch mit reinzählen. Robin Benzing oder so, den ich auch immer, wie gesagt, schon sehr lange kenne, leider zu selten sehe, aber immer trotzdem immer sofort wieder da anfangen, wo wir aufgehört haben, sozusagen. Ja, von anderen Stationen, Robin Amell zum Beispiel aus Bayreuth, dem habe ich jetzt noch Kontakt, Lukas Meissner oder, also natürlich hast du in jedem Jahr ein, zwei Leute, zu denen du enger Kontakt hältst, müssen jetzt nicht nur Deutsche sein, können auch Amis sein,
Klar.
aber da gibt es eigentlich in jedem Jahr zwei Leute, ein, zwei Leute, die auf der Wellenlänge richtig sind, wo man sagt, gut, da hält man jetzt Kontakt. Bei den anderen merkt man dann auch, je länger die Karriere läuft, da ist man am Ende, zum Beispiel in Trier nach dem ersten Jahr, naja, wir bleiben in Kontakt und den ganzen Sommer werden wir schreiben und so, dann merkt man schnell, gut, ist gar nicht möglich. Ja?
Ja.
Da hast du wirklich immer nur so eins, zwei, wo du merkst, gut, da stimmt die Chemie, wie im normalen Leben auch. Und von daher ist da die Basketballwelt dann doch klein, weil man wirklich an jedem Standort seine Leute sozusagen hat. Ja.
Zum Abschluss, gibt es für dich, wie bei Robin Benzing, vielleicht noch die Option, irgendwann ins Ausland zu wechseln? Der scheint ja in Spanien da ganz froh zu sein, hat jetzt auch noch Elias Harris an seiner Seite. Den hat er auch noch dorthin
Ja.
gelotst. Wäre das für dich noch eine Option, noch eine Idee, vielleicht nochmal ein, zwei Jahre ins Ausland zu gehen?
Ich hatte das nach dem, nee, bevor ich nach Artland gewechselt bin, stark überlegt zu machen. Dann aber auch für mich die Entscheidung gefällt, okay, ich bleibe jetzt in Deutschland, gehe diesen Weg. Ob es vielleicht nochmal am Ende der Karriere schon reizvoll ist, vielleicht nochmal ins Warme irgendwo, wo es ein bisschen wärmer ist, nochmal ein, zwei Jahre zu spielen, würde ich nicht ausschließen. Kann alles noch passieren, genau. Würde ich jetzt nicht kategorisch sagen, ich bleibe für immer in Deutschland, sondern kann auf jeden Fall auch seine Vorzüge haben. Ja,
Kannst du mal bei Mike nachfragen, wie es in den Vereinten Arabischen Emiraten war?
ja genau. Habe ich natürlich schon. Habe ich natürlich schon.
Und was hat er gesagt? Muss
Nein,
ihn
nein, ich
selbst mal
würde
fragen,
sagen,
wahrscheinlich.
man hat es ja auf Instagram gesehen. Ich glaube, der hat sich ganz, ganz wohl gefühlt da.
Gibt genug dicke
Und
Autos.
es gibt, ja, vor allen Dingen gibt es auch einfach immer warmes Wetter. Und ja, auch, er meinte auch, die Leute sind natürlich vor Ort freundlich gewesen und irgendwie mit offenen Armen empfangen und so weiter. Was man auch erstmal nicht weiß, weil es ja so weit weg ist, ja.
Klar.
Er meinte, er war überrascht von. Und von daher merkt man schon, dass, ja, wenn es um Basketball geht, man eigentlich an jedem Ort der Welt irgendwie sich wohlfühlen kann. Von daher mal schauen, wo es mich noch hinzieht, genau.
Super, das ist doch ein perfektes Schlusswort. Mal schauen, wo es dich noch hinzieht. Dann viel Erfolg weiterhin für deine Karriere und ab Montag dann eine wunderschöne Sommerpause auf jeden Fall.
Super,
Erstmal die
Dankeschön.
Füße hochlegen.
Genau,
Danke für
genau.
deine Zeit und bis ganz bald.
Mach's gut, ciao, ciao.
Ciao. Ich mag einfach diese ehrlichen Sportler, vor allem die Basketballer. Die haben einfach immer was zu erzählen und vor allem immer Interessantes. Das sind tolle Typen, das sind große Persönlichkeiten und so auch Andy Seifert. Also nochmal vielen Dank für seine Zeit hier, für deine Zeit, Andy, und vielen Dank auch für Medi Bayreuth, dass ihr da so mitgezogen habt. Ich freue mich, wenn ihr ganz bald wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Real Talk, seid gespannt. Die nächsten Gäste sind sehr, sehr gut. Die letzte Folge Real Talk ist leider ins Wasser gefallen, denn technische Probleme haben das Interview mit Philipp Schwedthelm zerstört. Das war ganz bitter. Ich hoffe, er verzeiht uns das und wir haben hoffentlich ganz bald mal wieder mit ihm ein Gespräch. Bis dahin, macht's gut, bleibt dran und wir sehen uns. Lasst gerne ein Abo da. Ciao, ciao.